我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit der Historikerin Rebecca Habermas, die wir herzlich begrüßen, die aus Göttingen gekommen ist, mit einem hochspannenden, hochinteressanten Buch, das heißt Skandal in Togo.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie bei dem Wetter den Weg hierher gefunden haben, sich noch ein bisschen Bildung antun wollen. Ich darf unseren Gast kurz vorstellen. Rebecca Habermas studierte Geschichte und Romanistik in Konstanz und Paris, arbeitete kurzzeitig mal als Verlagslektorin, promovierte 1990 und habilitierte sich 1998 in Bielefeld. Seit 2000 hat sie einen Lehrstuhl für mittlere und neue Geschichte an der Universität Göttingen inne. Seit 2010 ist sie Sprecherin des DFG-Graduiertenkollegs Dynamiken von Raum und Geschlecht. Sie ist Herausgeberin der Zeitschrift Historische Anthropologie sowie Mitherausgeberin der Reihe Campus Historische Studien. Darüber hat sie noch viele andere Funktionen inne. Ihre Arbeitsschwerpunkte, darauf möchte ich noch ganz kurz zu sprechen kommen, sind Geschichte des Bürgertums, Rechts- und Verwaltungs- sowie Kriminalitätsgeschichte, Buch- und Lesegeschichte, Religionsgeschichte und Geschlechtergeschichte. Einige Bücher 2000 kam heraus von ihr Frauen und Männer des Bürgertums, eine Familiengeschichte, Vandenhoek und Ruprecht Göttingen und 2008 Diebe vor Gericht, die Entstehung der modernen Rechtsordnung im 19. Jahrhundert beim Campus Verlag erschienen in Frankfurt-Main. Heute haben wir nun das Buch, was 2015 schon mal als Artikel eine Auszeichnung bekam und 2016 dann das Buch dazu, Skandal in Togo, ein Kapitel der deutschen Kolonialherrschaft, im Fischer Verlag Frankfurt Main erschienen. Das Buch ist eine Art Mikrogeschichte der Kolonialzeit, ein unrühmliches Kapitel. Es geht um koloniale Sehnsüchte, auch um fragile Macht- und Gewaltetablierungen. Und im Mittelpunkt steht ein Skandal, der es sogar in den Reichstag in Berlin geschafft hat. Und Anlass war eigentlich etwas, was Sie auch immer wieder betonen, sehr alltäglich eigentlich dort vorkommt, leider. Und zwar war das Entzündende eine Vergewaltigungsvorwurf eines Kolonialbeamten Geo Schmitz. Und an dem entzündete sich dann ganz, ganz weitreichende Debatte, die allerdings auch eine Debatte ist, woran man sehen kann, wie viel verschwiegen wurde und wie viel das Verschwiegene doch gerade für so eine Mikrogeschichte relevant wird. Aber eigentlich eben geht es eben in Berlin gar nicht eben um diese Afrikanerin dann letztlich, um jetzt ganz kurz nochmal den Inhalt des Buches irgendwie in zwei Worten zusammenzufassen, sondern eben um den Streit von Kolonialbeamten und Missionaren und vor allen Dingen um Machtpositionen und auch um ökonomische Interessen. Wie kam es zu dieser Themenauswahl?
Ich habe mich das im Nachhinein auch gefragt. Am Ursprung meines Interesses für Kolonialgeschichte stand ein eher naives Unverständnis dafür, wie das eigentlich sein kann, dass eine sehr, sehr kleine europäische Gruppe von Personen über eine sehr, sehr große Menge, in dem Fall an Afrikanern, Herrschaft ausüben kann. Also in Togo ist das sozusagen extrem frappierend. Es gab zur Hochzeit deutscher Kolonialherrschaft genau 360 Europäer in einer Kolonie von über 1 Million Bewohnerinnen und Bewohner. Und was ich nicht verstanden habe und wenn ich ganz ehrlich bin, mir heute auch noch etwas schwerfällt zu verstehen, wie kann Herrschaft funktionieren in einem solchen Größenverhältnis? Wie geht das? Wie können 350 Leute über 1 Million Personen herrschen? Das war im Grunde genommen meine Ausgangsfrage, die ich einfach schlicht nicht verstanden habe. Wie geht so etwas?
Ja, wieso ist dieser Skandal für uns heute wichtig? Also was können wir daran ablesen? Was macht es so spannend? Das ist natürlich irgendwie ein privates Forschungsinteresse in gewisser Weise, das herauszufinden, also die Lehrstellen zu füllen. Aber was macht es für andere auch so spannend? Und das Buch ist ja durchaus sehr interessant, diese Mikrogeschichte. Warum ist dieser Einzelfall tragend für ein besonders dunkles Kapitel deutscher Geschichte auch? des Kaiserreichs jetzt?
Ich glaube, das Interesse heute besteht, kann auf zwei Ebenen bestehen. Das eine ist, dieser Skandal bestand eben darin, dass im Reichstag mit großer Werfe und großem Aplomb erzählt wurde, dass ausnahmsweise ein besonders brutaler Kolonialbeamter eine Afrikanerin vergewaltigt hätte und einen anderen zu Tode geschlagen hätte und dass das besonders unrühmlich sei, weil eben deutsche Kolonialbeamte normalerweise ja anders agieren würden. So. Und über diese Skandalisierung ist enorm viel Material innerhalb einer florierenden Medienlandschaft entstanden, weil sich immer mehr Zeitungen dafür interessiert haben und weil das eine sozusagen moralisch damals schon auch sehr problematische Geschichte war. Daraus kann man, finde ich, heute zweierlei Dinge für besonders interessant erachten oder sind besonders interessant. Dieser Skandal eröffnet die Möglichkeit, in der Tat sehr detailliert herauszufinden, wie hat in der Tat koloniale Herrschaft vor Ort, wie hat sie stattgefunden, was heißt das Kolonialismus vor Ort, was heißt Kolonialismus im Alltag einer Kolonie. Das ist das eine. Und das zweite, was man an diesem Skandal sehen kann, ist, wie Medien funktionieren, beziehungsweise wie Skandalisierung funktioniert. Im Reichstag hat man sich moralisch enorm empört über diese Geschichte. Faktisch ist diese Geschichte aber vollkommen anders vonstatten gegangen. Es geht um eine ganz andere Geschichte als die, die im Reichstag erzählt wurde. Und das ist für heutige Form von Skandalisierung besonders interessant, gerade wenn wir Vorgänge skandalisieren, die sich außerhalb Europas ereignen. Und eine der Hauptthesen dieses Buches ist, dass zumindest in diesem Fall die Skandalisierung vor allem dazu beigetragen hat, über die wesentlichsten Dinge im kolonialen Verhältnissen zu schweigen. Das heißt also, beredtes Schweigen, Skandalisieren, sich empören als ein Akt, der gleichzeitig sehr viel zum Verschwinden bringt. Und das ist etwas, wo es heute ganz offensichtliche Parallelen zu gibt. So. Also das sind die beiden Ebenen, wo ich denke, dass das noch Relevanz hat.
Ja. Also das ist ja am Ende dann Ihr Schlussplädoyer, einfach auch danach zu suchen, was verschwiegen, was beschwiegen wird. Auch zum Beispiel die ökonomische Situation, die damit ausgeblendet wird. Also der Misserfolg dieser Baumwollanpflanzungsvorhaben und die interessante ideologische Aufpfropfung dieses Baumwoll-Volkskulturprojektes. Da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf. Ich will jetzt dem Eindruck entgegenwirken, der vielleicht entstanden ist, das Buch sei in einem durcherzählt. Das ist es nicht. Es ist ein Buch, das eben, wie die Autorin auch sozusagen live argumentiert, Fragen aufeinander häuft oder aneinander reiht. Das Buch unterbricht sich dauernd. Es setzt dauernd und an. Es hat unglaublich viele Unterkapitel. Und am Anfang hat mich das ein bisschen gestört. Ich wollte eine Skandalgeschichte erzählt bekommen und dann wollte ich die Implikationen des Skandals lesen. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Autorin mich darauf aufmerksam machen will, mit diesem immer wieder neu ansetzenden Fragen, was lesen wir da eigentlich, was heißt das, was sagen diese Quellen wirklich, dass sie mich darauf aufmerksam machen will, dass diese Quellenlage eben sehr prekär ist. Einerseits gibt es da so Zeitungsberichte, die alles enthalten, was Zeitungsberichte eben so enthalten, das heißt Nebenabsichten und Positionen, die damit verbreitet werden. Wie ist das denn, ich würde mich tatsächlich mal sehr dafür interessieren, ich bewundere immer Historiker, die dann in Archive gehen und dann lange dort sitzen, und ich wollte Sie mal fragen, wie Sie das gemacht haben. Also welche Archive haben Sie besucht, was haben Sie da gefunden und wie hat sich das aufgebaut aus dem, was Sie im Archiv gefunden haben? Oder haben Sie im Archiv nur Bestätigungen gesucht dessen, was Sie vermutet haben? Das wäre so der philosophische Ansatz. Ne? Man vermutet erstmal intelligent etwas, sondern versucht man, sich zu bestätigen.
Also Ausgangspunkt ist in der Tat dieser Skandal, der eben von Erzberger und Bebel, also von ganz prominenten Figuren im Reichstag präsentiert wird und der eine Geschichte erzählt von einem sexbesessenen und gewalttätigen Kolonialbeamten. Diesen Teil der Geschichte, der ließ sich ziemlich schnell recherchieren und der war, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie auch als Historikerin ziemlich langweilig, weil diese Geschichten kennen wir. Das ist der Peters-Skandal, es gibt eine ganze Reihe von Skandalen und das war irgendwie unerheblich.
Also, das war 1906,
das, ne? Genau.
Und der junge Mann in Frage war damals 36 Jahre alt.
Genau, Genau.
Geo-Schmidt.
Geo-Schmidt ist der Übeltäter, ja. Und das war ziemlich schnell klar, das ist eine redundante Geschichte, die wird immer wieder erzählt, immer wieder, das ist dieser böse Kolonialbeamte, und es war klar, die Geschichte kann so nicht, das kann nicht sein. Irgendwie, das kann so nicht sein. So. Und die Akten sind im Kolonialamt in Berlin-Lichterfelde und die Akten von deutscher Seite, die habe ich dort eingesehen, und die Akten, die dort bestehen, sind unendlich viele Prozessakten, weil dieser Geo Schmidt ganz viele Prozesse zu bestehen hatte, weil er wurde angeklagt eben dieses Sexualdeliktes, er wurde der Gewalttätigkeit angeklagt, und es sind die immer gleichen Prozesse, und es endlos gibt es Prozesse, und die Prozesse waren verhältnismäßig ermüdend zu lesen. Er wurde immer wieder freigesprochen. Er wurde von allen Vorwürfen freigesprochen. Das Interessante aber an dem Konflikt ist, dass diese Vorwürfe formuliert wurden von steiler Missionaren, die vor Ort an der identischen Station tätig waren, wie Geo Schmidt. Und es war klar, es gibt Missionsmaterial. Das war ganz klar. Und das heißt, ich bin nach Rom gefahren, in das Archiv der Steiler. Das ist ein ganz hinreißendes Archiv. Die sitzen ja in einem wunderbaren Ordenshaus. Ganz viele Missionare, die dort eben im Sommer auch noch sich alle treffen. Und es war ein sehr, sehr freundlicher Archivar. Der hat mir alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und die Steiler Missionare haben fast täglich von Togo aus, wo sie stationiert waren, nach Deutschland berichtet, wie schrecklich dieser Geo Schmidt ist und was dieser Geo Schmidt alles macht. Und das waren ganz andere Geschichten. Und es wurde nach und nach klar, dass zwischen diesen Geschichten nochmal andere Geschichten stecken, nämlich die Geschichten, wo es um die Afrikaner und Afrikanerinnen geht, die sozusagen immer nur vermittelt über die Missionare eine Stimme bekamen, beziehungsweise über diese Gerichtsprotokolle. Und das war eigentlich das Schwierigste, rauszukriegen. Was ist denn jetzt, es ist klar, die Missionare wollten diesen Kolonialbeamten irgendwie, ja, sozusagen eines Deliktes überführen. Aber es gab immer diese Afrikanerinnen, die dazwischen wuselten in diesen Prozessakten, die aber eigentlich keine Stimme kriegen. Und das war das eigentlich Schwierige, rauszufinden. Und dann bin ich nach Lomé gefahren, was die Hauptstadt von Togo ist, um dort die Archivalien anzugucken. Und und das ist Puzzle. Also,
was haben Sie dort gefunden in Lomé?
Da in Lomé habe ich einen großen Teil von Kolonialakten gefunden, die eben in Berlin nicht sind. Und ich habe in Lomé vor allem gefunden, dass alle... Ich muss dazu zu meiner Schande gestehen, ich bin Historikerin und hatte mir vorher nicht so genau klar gemacht, wo Togo liegt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich hatte mir auch, in Afrika, das war mir auch klar, mir war aber die politische Situation nicht so ganz klar. Mir war eigentlich über die heutige Situation ehrlich gesagt herzlich wenig klar. Und ich kannte mittlerweile das Togo von 1904 extrem gut. Also ich kannte quasi alle Kolonialgebäude, ich wusste, wo die Eisenbahn lang ging, ich wusste, wo die Missionsstation war, ich hatte eine sehr klare Vorstellung davon. Und das, was ich in Lomé jenseits der Akten, glaube ich, am meisten verstanden habe, ist, ein Teil der Kolonialgeschichte habe ich insofern verstanden, weil alles das, was die Deutschen damals aufgebaut haben, alles, jeder Zugschiene, jedes Haus, alles war kaputt, alles war zerstört, nichts von dem ist übrig geblieben. Und das ehrlich gesagt habe ich am meisten gelernt. Ich habe gelernt sozusagen, wie sprechend die Zerstörung der deutschen kolonialen Aufbauarbeit in Anführungsstrichen gewesen ist und wie viel Aggressionen anscheinend sozusagen der deutsche Kolonialismus, wie jeder Kolonialismus zu Recht ex post produziert hat, dass davon nichts übrig geblieben ist. Das habe ich eigentlich da gelernt. Also.
In gewisser Weise beruhigt mich, dass da sozusagen die Aggressionen so stark waren, weil ja auch auf der anderen Seite die Gewalt auch so extrem war, die gerade in der deutschen Kolonie ausgeübt wurde, im Gegensatz beispielsweise offenbar zu den englischen Kolonien oder den französischen, die etwas liberaler wohl offenbar waren. Die Frage wäre jetzt, wieso waren die deutschen Kolonialbeamten so besonders gewalttätig? Wieso haben sie Leute zu Zwangsarbeiten rangezogen und das als Steuerarbeit deklariert? Und wieso war das da so extrem? Also so schien mir das jedenfalls in dem Buch zu sein.
Also welcher Kolonialismus der brutalste Kolonialismus gewesen ist, ist eine weiterhin offene Frage, die ich wirklich schwierig zu beantworten finde, weil strukturell jede Form von Kolonialherrschaft basiert auf der sozusagen unkontrollierten Gewaltausübung. Das heißt, darauf, dass eben keiner kontrolliert, welche Gewalt von wem ausgeübt wird. Das ist das Strukturmerkmal von Kolonialismus. Es ist sozusagen nicht die Intensität der Gewalt, sondern es ist das Überraschungsmoment, es ist die Willkür. Es ist sozusagen, dass es kein Mittel gibt, sich dagegen zu schützen und man nie weiß, wann man mit der Gewalt zu rechnen hat. Das ist eigentlich der Kern von Kolonialismus, die Unberechenbarkeit dessen, das ausgeliefert sein. Und für mich ist es nach wie vor unklar, ob die Deutschen gewalttätiger gewesen sind als die Engländer und die Franzosen. Was für mich sehr klar ist, dass die Engländer, die Kolonie nebendran hatten, die Gold Coast Kolonie, zum Beispiel über eine funktionierende afrikanisches Mediensystem verfügten. Das heißt, die Afrikaner hatten dort Zeitungen, in denen sie Texte publizieren konnten. Und aus diesen Zeitungen zum Beispiel wissen wir sehr viel, was in Togo zeitgenössisch wirklich vorgefallen ist, weil nämlich eben aus der Nachbarkolonie berichtet wurde über auch die Afrikaner und Afrikanerinnen. Das haben wir in Deutschland nicht gehabt. Also was den deutschen Kolonialismus bestimmt auszeichnet, ist eine mangelnde oder eine nicht vorhandene Öffentlichkeit. Und wie wir alle wissen, sind Öffentlichkeiten ziemlich wichtig. Das gab es in englischen und französischen Kolonien und damit hatten Afrikaner eine Möglichkeit, sozusagen eine Gegenposition aufzubauen oder ein Pressure sozusagen Group in gewisser Hinsicht in diesen Medien zu installieren. Das war in Deutschland nicht möglich. Und daraus kann ein spezifisches Moment der Gewalt sozusagen nochmal erwachsen. Aber ob sie wirklich so viel gewalttätiger waren, weiß ich nicht. Man muss wirklich dazu sagen, dass in dem Moment, wo Deutschland die Kolonien verloren hat, zum Glück verloren hat, kann ich nur sagen, in dem Moment sind die meisten Kolonien ja unter englische, französische Mandatsherrschaft gekommen. Und es gibt eine sehr gut funktionierende englische Propaganda-Offensive ab den 1980er Jahren, in denen lauter sogenannte Blue Books produziert wurden, in denen die Gewalttätigkeit der Deutschen angeprangert wurden. Das sind auch Propagandainstrumente gewesen der Engländer, um sozusagen ihre eigene koloniale Herrschaft zu legitimieren. 1918. Ja, 1918. Ja, nachdem 18, 19 sind die dann alle rausgekommen. Klar, nachdem sozusagen die Engländer die Gebiete übernommen hatten.
Aber diese Blue Books existieren ja offenbar nicht mehr. Insofern ist natürlich der Zugang wiederum schwierig. Aber der Eingriff offenbar der Kolonialbeamten in die Lebensform, die finde ich im Buch sehr gut dargestellt. Also, dass da überhaupt nicht wahrgenommen wurde, wie die Menschen dort leben und das sich zu eigen zu machen, wäre ja auch ein Weg gewesen, halt, also um mit denen klarzukommen halt. Ne? Aber genau das wurde nicht getan aus einem merkwürdigen aufklärerischen Zivilisationsverständnis heraus. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr dazu sagen?
Die Vorstellung ist die von den deutschen Kolonialbeamten, aber auch von den Missionaren, muss man dazu sagen, bei denen im Grunde genommen eigentlich fast noch stärker. Wir haben es also wahlweise mit Unterentwickelten oder wahlweise mit Heiden, das ist je nach der Konnotation quasi auch in gewisser Hinsicht identisch zu tun, die erzogen werden müssen, um auf den Stand zu kommen, indem sie sozusagen ein gleichwertiges Gegenüber sind. Das ist die Grundannahme. Und vor dieser Grundannahme ist es in der Logik dieses kolonialen Denkens nur konsequent, dass alle Lebensformen, also alle Glaubenssysteme, die Familiensysteme, die Ökonomien, die dort angetroffen wurden, zu ignorieren und einzugreifen und zu sagen, die monogame christliche Ehe ist die adäquate, diese Form von Baumwollanbau ist der adäquate, diese Form von Herrschaftsstruktur ist adäquat, weil alles das, was man gesehen wurde, per Definitionem eben ja unterentwickelt gewesen ist. Und aus der Perspektive sozusagen ist auch dieses Herrschaftsgebaren konsequent. Also grauenhaft. Aber.
Ja, Sie sprechen vom kolonialen Habitus, also von etwas, was sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist und etwas Allgemeineres darstellt, sich aber im Einzelnen zeigt. Ja? Also das ist ja die ganze Idee des Buches, auch an diesem Fall zu zeigen, was durchaus Geltung hat darüber hinaus. Und dann gibt es jetzt in dem Buch auch sehr schön sozusagen separiert, also zerhackt, würde ich sagen, also auseinandergelegt, diese Passagen über die Kolonialherren, also über die Politiker und die Regenten einerseits, immer in kleine Kapitel, weil sie in unterschiedlicher Perspektive vorkommen, und dann auch die Missionare. Und die Missionare, wenn ich das richtig verstehe, die geben ja jetzt wenigstens der Historikerin ein bisschen was von Öffentlichkeit wieder. Also jetzt auf einmal hat man eine andere Perspektive als nur, man hat nicht mehr den Gegensatz des Kolonisators und der Kolonisierten, Interessierten, sondern man hat eine Perspektive von der Seite gewissermaßen, die sich zum Teil als Anwalt der Unterdrückten aufspielt, selber aber ideologisch, christlich eben mindestens genauso furchtbar disponiert ist. Also mich hat das sehr berührt, wenn Sie da, wo Sie gerade eben auch von der Ehe reden, wo dann gesagt wird, also die Kirche ist natürlich auch für die monogame Ehe, also die aus nur zwei, also hierzu ja bekannt, also aus zwei Personen besteht Ehe für alle, die dann dort aber von den Missionaren wird zum Beispiel, also deren Christentum dient einerseits dazu, diese Ehe zu propagieren, andererseits verbieten sie den jungen Afrikanerinnen, Nonnen zu werden. Also, und zwar aus, sagen wir mal, Rassismus. Also, weil sie für so triebhaft gesteuerte Wesen halten, dass sie maximal in einer Ehe gezähmt werden können, aber auf keinen Fall irgendwie Gottesdienst verrichten können. Das habe ich das richtig gelesen. Ja. Wer ist denn jetzt schlimmer? Diese Missionare mit ihrer Verblendetheit, die dann als Denunziatoren von der Historikerin dankbar benutzt werden, weil man endlich ein bisschen was über diesen furchtbaren Geo Schmidt erfährt, ja? Oder die Kolonialherren selber. Also Sie haben ja das moralische Urteil zurückgedrängt, ja? Also Sie sind ja Historikerin, Sie beschreiben und so, ja? Aber ich will jetzt nicht sagen, wen hassen Sie mehr, aber...
Nein, die Missionare sind die Interessanteren. Das muss man eindeutig sagen. Die Missionare sind, koloniale Benannten haben ja den Auftrag, einen Regierungsbezirk ökonomisch möglichst effektiv zu leiten. Das ist ihre Aufgabe. Und das versuchen sie unter Anwendung von sehr viel Gewalt, ökonomisch möglichst viel aus ihrem Bezirk rauszuholen. Die Missionare haben ja eine wesentlich schwierigere Aufgabe. Die Missionare wollen ja konvertieren. Und das ist ja eine wesentlich schwierigere Aufgabe. Um zu konvertieren, muss man die Sprache lernen. Die Missionare sind die einzigen, die einheimischen Sprachen können. Muss man sozusagen über die Lebensgewohnheiten der betreffenden Personen Bescheid wissen, muss man die Glaubenssysteme analysieren. Die Missionare sind ja die allerersten sozusagen, die frühe Ethnologie prägen. Es sind diejenigen, die Religionen im Außereuropäischen erforschen. Es sind diejenigen, die Grammatiken und die Lexika erstellen dieser Sprachen. Die müssen in einem sehr hohen Maße sich auf ihr Gegenüber einlassen, um die Konversion möglich zu machen, die sie ja anstreben. Das ist ja alles, um was es eigentlich geht. Das heißt aber auch, dass die Konversion in der christlichen Vorstellung ist ja ein massiver Eingriff, nicht nur in ein Glaubenssystem, sondern in eine Lebensform. Mit einer christlichen Konversion ist die Monogamie verbunden, ist eine bestimmte Vorstellung von Arbeit verbunden, eine bestimmte Sekundärtugenden verboten. Im Grunde genommen ist die Konversion ja der massivste Einfluss, den man versuchen kann, auf eine Person auszuüben in diesem kolonialen Kontext. Die Kolonialbeamten haben gar nicht so massiv versucht, Einfluss zu üben. Sie wollten ja nur ökonomisch etwas rausholen. Das heißt, die Kolonialbeamten sind einerseits diejenigen, die eigentlich die Missionare am massivsten eingreifen. Andererseits, und das macht die Sache so ambivalent, kommen sie ja mit einem christlichen Gleichheitsversprechen. Das christliche Gleichheitsversprechen heißt ja, alle Christen sind gleich. Und wenn du getauft bist, bist du ein gleichwertiger Christ. Und das ist die Ambivalenz der ganzen sozusagen Missionierung im kolonialen Kontext. Und der entscheidende und für mich nach wie vor faszinierende Punkt bei Missionsarbeit ist der, dass wir nicht nur aus den Befreiungsbewegungen der 1960er Jahre in Afrika wissen, dass fast alle Führer der afrikanischen Freiheitsbewegung aus Missionsschulen kommen. Und sie kommen aus Missionsschulen, nicht nur, weil die Missionare diejenigen waren, die Bildungseinrichtungen dort überhaupt etabliert haben, sondern weil die Mission das Gleichheitsversprechen gebracht hat. Und im Grunde genommen die Befreiungsbewegung mit christlichen Argumenten sich gegen sozusagen den Kolonialismus zur Wehr gesetzt hat. Das heißt, es ist eine ungeheure Ambivalenz in der Tätigkeit dieser Missionare, weil sie gleichsam sozusagen auch den Schlüssel einen Schlüssel, den man nutzen kann, zum antikolonialen Kampf mitbringen.
Nun kommt eine Tatsache hinzu, die mich auch erst erstaunt hat, das sind katholische Missionare. Und das macht ihren Protest schwächer. Weil in Deutschland ist man, also das, was sozusagen über diese katholischen Missionare nach Deutschland kommt, wird schon mal deswegen abgewertet, weil es katholische Missionare sind. Weil Kulturkampf und so weiter, Kampf gegen die katholische Kirche. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das Problem im Kaiserreich ist ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das, also es ist ja sehr protestantisch, das Deutsche Kaiserreich, also die gesamte Identität brauche ich in einer Stadt wie Leipzig vielleicht nicht sagen, irgendwie wie protestantisch irgendwie das Kaiserreich ausgerichtet gewesen ist. Und der Kulturkampf ist noch nicht sehr lange vorbei. Und der Kulturkampf bestand ja faktisch vor allem darin, dass man gegen die katholische Einflussnahme innerhalb der Öffentlichkeit zu Felde gezogen ist. Und katholische Mission war erst ab den Ende der 1880er Jahre überhaupt erlaubt in den Kolonien, weil die Katholiken als romhörig und damit potenziell als, wie die Sozialdemokraten im Grunde genommen, als eben unsichere Kantonisten galten, wenn es darum ging, staatliche koloniale Interessen zu vertreten. Sondern ihnen wurde unterstellt, sie würden eher für Rom arbeiten als für die deutsche Nation. Und das war ihr besonders schwerer Stand und deswegen mussten sie den Vorwurf, den sie gegen diesen Kolonialbeamten formulierten, extrem gut begründen, weil sonst wäre das etwas gewesen, was nach hinten losgegangen wäre, was dann auch teilweise passiert ist, weil man ihnen vorgeworfen hätte, das ist sozusagen die sozusagen von Rom gesteuerte katholisches Bollwerk, was hier gegen den deutschen Staat agitieren möchte.
Ja, und da gibt es aber so einen, der meistens schreibt, ich habe jetzt den Namen vergessen, Müller oder?
Pater Müller.
Genau, Pater Müller gegen Geo Schmidt. Also Müller gegen Schmidt, mitten in Togo. Und das konnten Sie so viel herauslesen, dass das auch mit der Psyche dieser beiden Germanen zu tun hat?
Naja, also mit der Psyche von Geo Schmidt bin ich wahnsinnig nicht so tief eingedrungen. Aber es hat ganz sicher was damit zu tun, dass Kolonialbeamte und Missionare strukturell vollkommen andere Hintergründe hatten. Also Kolonialbeamte sind in der Regel Vertreter des preußischen Bürgertums, sind sehr häufig Juristen oder Mediziner oder Verwaltungsbeamte, während Missionare in der Regel aus der katholischen Diaspora kommen, sind Bildungs- und Sozialaufsteiger und für die ist Mission sozusagen auch der Zugang zur Theologie, der ihnen aus ihren sozusagen kleinbürgerlichen und bäuerlichen Schichten, wo sie eigentlich herkamen, sonst verwehrt gewesen wäre. Das heißt, wir haben zwei Protagonisten vor uns, die sozial und regional aus vollkommen anderen Ecken kommen und ein vollkommen anderes Verständnis auch mit nach Togo bringen. Also Pater Müller sozusagen erkundet diese Region, ist ein großer Ethnologe, ein großer Ethnograph, ein großer Sprachwissenschaftler und Geo Schmidt ist sozusagen der Ökonom, der jetzt möglichst viel Baumwolle anpflanzt, um möglichst effektiv die Afrikaner auszubeuten. Das sind vollkommen andere Hintergründe und auch Agenten.
Und jetzt gibt es noch eine dritte Stimme. Das ist, es gibt einen afrikanischen Journalisten, einen oder sogar mehrere. Also habe ich das richtig verstanden? Deren Texte sind nur in Presseorganen zu lesen. Und über die haben Sie auch ganz wenig herausbekommen, also nicht wie alt sie waren und wo sie herkamen und so. Aber was sagen diese Texte? Genau. Und sind die auf Englisch oder auf Deutsch?
Es gibt eine Zeitschrift eben an der Gold Coast Colony, die Nachbarkolonie, die auf Englisch erscheint und die, wie sie sich selber nennen, von Educated Negroes geschrieben werden. Diese Educated Negroes sind Teil einer im Übrigen sehr spannende Geschichte auch über USA gespielte sozusagen Black Atlantic, also eine afrikanische sozusagen sich formierende Widerstandsbewegung. Und diese Journalisten schreiben über die Vorfälle unter anderem Geo Schmidt und die Mission und über das, was in der Nachbarkolonie eben vor sich geht. Und sie nennen sich dann selber a native from the Gold Coast, also so nennen sie sich selber, das heißt, sie übernehmen die Begrifflichkeit der Kolonialherren. Und es ist klar, sie gehören zur afrikanischen Oberschicht, das ist sehr deutlich. Sie kommen aus Missionsschulen, das kann man den Texten auch entnehmen. Aber wer sie sind, ist nicht klar. Es ist klar, sie haben auch Kontakte bis nach Nigeria. Das ist sozusagen eine afrikanische Elite, die hier, also eine intellektuelle afrikanische Elite, die sich hier artikuliert. Aber wer hinter den Namen steht, weiß man nicht.
Aber aus deren Texten kann man häufiger so Verallgemeinerungen lesen. Also die sagen, Schmidt ist furchtbar, aber eigentlich ist die Struktur furchtbar, in der Schmidt lebt und arbeitet. So, dann kommen wir mal, also wäre das Buch jetzt sozusagen über diese verschiedenen Player, die alle nicht so nett sind und die so hoffnungslos auch wütend aufeinander sind, beschränkt, dann, also, oder umgekehrt gesagt, mir hat es geholfen, dass mir die Historikerin dann auch noch anbietet, diese Deutschen einfach doof zu finden. Und zwar mit ihrer ganzen Baumwollidee, ja. Also, erstens mal dieser Titel. Also, das ist, das müssen wir auch gleich nochmal erklären. Baumwolle war damals ein super Produkt. Und hätte man das sozusagen haben können aus Togo, dann wäre Deutschland auch irgendwie besser dagestanden. Aber man hat es überhaupt nicht hingekriegt. Ja, also man hat den Leuten zu wenig Geld bezahlt oder wie auch immer man es angefangen hat, hat es nicht richtig organisiert. Also das war sozusagen mal so ganz ökonomisch betrachtet ein Debakel, ein Desaster. Und sie schreiben irgendwo, dass irgendwie gar keine Baumwolle aus Togo nach Deutschland. Warum? Also vielleicht habe ich das zu schnell gelesen. Wurde das nicht bestraft? So ein Versagen? Oder ist das wie bei VW?
Fast alle, man muss dazu sagen, also keine deutsche Kolonie war wirtschaftlich in irgendeiner Form erfolgreich. Es ist wirtschaftlich, sind alle Kolonien ein Desaster gewesen. Der Hauptgrund, um Kolonien zu erwerben, war aber ökonomisch legitimiert. Das heißt sozusagen, dieses ökonomische Desaster ist nicht nach Deutschland transportiert worden. Dieses Baumwollprojekt ist insofern extrem interessant. Das ist das sogenannte Volkskulturprojekt. Das ist ein Projekt, was von keinem Geringeren als Max Weber unterstützt wurde. Das hat die gesamte deutsche sich formierende Soziologie begeistert, weil es ging darum, dass Vertreter der US-amerikanischen schwarzen College Tuskegee aus den Südstaaten Amerikas angeheuert wurden, um in Togo den dort ansässigen Afrikanern beizubringen, wie man Baumwolle anbaut. Natürlich US-amerikanische Baumwolle, weil das ist die beste Baumwolle, um dann sozusagen eben das massenhaft dort anzubauen, damit Deutschland endlich Baumwolle exportieren kann. Das Interessante ist die Vorstellung, dass man in Togo nicht weiß, wie man Baumwolle anbaut. Dabei wurde in Togo seit Jahrhunderten Baumwolle angebaut. B, die Vorstellung, dass Schwarzen das am besten beibringen und sie gleichzeitig dazu erziehen, wie sie das tun. Und das sollte so getan werden, das sind die neuen landwirtschaftlichen Methoden, sehr rationell, dass man eben mit einem Ochsen oder einem Pflug arbeitet. Das Problem ist bei den Ochsen, die sind alle gestorben, weil es CC-Fliege ist das Problem. Die Folge war, dass die Menschen hinter den Pflug gespannt wurden. Die Folge war, dass kein Mensch einen solchen Pflug ziehen wollte. Das heißt, dass sozusagen diese ganzen Felder nicht bearbeitet worden sind. Also das Ganze ist sozusagen ein großer, heroischer Plan, um eine rationale Landwirtschaft mit guten US-amerikanischen Baumwollsamen in Afrika fruchtbar zu machen, der glanzvoll gescheitert ist. Also es wurde Baumwolle ausgeführt, ist gar keine Frage, aber die Erträge sind stetig gesunken und sind eben nicht gestiegen. Und die Afrikaner und Afrikanerinnen haben sich natürlich dagegen gewehrt, weil sie eine eigene Landwirtschaft haben und diese Landwirtschaft besteht aus Yams, aus Mais, aus Baumwolle, aus ziemlich viel. Und als intelligente Menschen wissen sie, dass Monokultur vollkommen unökonomisch ist und es nur einen Sinn macht, sozusagen, wenn man alles anpflanzt. Also das.
Und zur Ironie der Geschichte gehört es, dass die weitere Karriere von Herrn Schmidt dann auch mal nach Amerika geführt hat oder zumindest nach Mexiko. Also er wurde dann sozusagen strafversetzt nach Kamerun 1906, glaube ich, ja. Und dann hat er sozusagen mehrere Stationen in der Welt so gehabt. Nach Deutschland kam er nicht wieder zurück, oder doch?
Doch, er war kurz, ich glaube 1918 oder 19 wieder in Deutschland und versuchte dann, es gibt einen wunderbaren Briefwechsel zwischen ihm und dem Auswärtigen Amt, wo er immer wieder versucht, neue Posten zu bekommen und sich eben weiterhin versucht zu verkaufen. Das misslingt ihm weitgehend. Aber er ist immerhin so erfolgreich, dass er sich große Protagonisten in Halle findet, um dort die Ehrendoktorwürde zu erlangen, von der ich immer noch nicht genau weiß, ob er sie bekommen hat.
Jetzt sind wir im Jahr 38 und 43 ist er dann endlich tot. Also in Amerika aber geht es darum, dass er sich darum bemüht, deutsche Bauern nach Amerika, um dort Baumwollpflanzungen zu retten. Also die Geschichte hat auch ihre sehr ironischen Seiten. Das wirtschaftliche Desaster, das erklären Sie nicht, weil das konstatieren Sie. Also Sie gehen jetzt nicht da rein, ob man da vielleicht mehr Leute hätte hinschicken müssen. Es hat etwas damit zu tun mit einer grandiosen sozusagen Fehleinschätzung, Fehlselbsteinschätzung. Also das Ganze wird verbrämt mit einem erzieherischen Auftrag. Man ist irgendwie menschheitserzieherisch unterwegs und kann sich dadurch selber gar nicht mehr beurteilen. Also Selbstkritik fällt völlig aus, oder?
Ja, das Entscheidende an dem Baumwollprojekt ist in der Tat, es soll ja nicht nur eben amerikanische Baumwolle angebaut werden, sondern das Projekt heißt Volkskulturprojekt, weil es soll in Familien angebaut werden. Diese Familien sollen aus Vater und Mutter und Kindern bestehen und nicht aus Großfamilien. Und das soll eben auf eine spezifische Art und Weise passieren. Der entscheidende Punkt in Togo ist, fast hätte ich gesagt, dass die Männer nicht arbeiten, aber die Männer gehen keiner landwirtschaftlichen Tätigkeit nach. Das heißt, die ganze Vorstellung, eine Familie betreibt Landwirtschaft, ist vollkommen absurd, weil es sind die Frauen, die die Landwirtschaft betreiben und die Männer gehen anderen Tätigkeiten nach. Das heißt, es scheitert an den Grundbedingungen, also den grundgesellschaftlichen Strukturen. Ja, und das Projekt hieße ja, wir erziehen mit diesen ökonomischen Techniken gleichzeitig noch einen neuen Menschentypus, nämlich den quasi, ja, also europäischen, monogamen Afrikaner, der dann idealtypisch so lebt, wie wir das für richtig halten.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, nach der Dreiviertelstunde, die wir hier oben das Buch besprechen, auch Ihre eigenen Fragen und Anmerkungen zu stellen. Meine Frage zielt jetzt daraufhin, nun wurde ja in Berlin die eigentliche Ursache dieses Skandals, also die Vergewaltigung des afrikanischen Mädchens, gar nicht verhandelt. Sie stellte auch offenbar gar keinen Strafantrag. Auf der anderen Seite behaupten Sie dass genau dieses Verschweigen, also dieses Verschweigen der ursprünglichen Gründe und Motive, die da zugrunde liegen, dass das im Prinzip die koloniale Herrschaft nochmal verstärkt hat. Wie ist das zu verstehen?
Es gibt zwei Gründe, die sozusagen zu dem Ausbruch des Skandals geführt haben. Das eine ist in der Tat die Vergewaltigung des Mädchens und der zweite Grund ist aber der, dass Geo Schmidt vorgeworfen wurde, einen afrikanischen Chief in der Haft, der ist dort gewalttätig zu Tode gekommen. Das sind die beiden Vorwürfe, die in Berlin verhandelt werden. Faktisch ist es so, der erste Vorwurf ist, wenn man so möchte, vollkommen irrelevant, weil Geo Schmidt, wie wir wissen, sozusagen einer von alle Kolonialbeamten in den Kolonien haben Beziehungen zu afrikanischen Frauen gehabt. Das wissen wir, weil wir die Zahlen der sogenannten Mischlinge kennen, aus juristischen Gründen. Und aus denen kann man ersehen, dass alle Kolonialbeamten mindestens 3 bis 4 Kinder mit afrikanischen Frauen hatten. Und diese Beziehungen changierten zwischen freundlich, gewalttätig und Prostitution. Das heißt sozusagen, sein Verhältnis mit dieser afrikanischen Frau ist eben quasi kein Skandal, sondern Alltag. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist Alltag. Und insofern ist das, und das ist die Geschichte, die ich versuche herauszuarbeiten. Und der zweite Hintergrund, dass dieser vermeintlich zu Tode gekommene Chief, dahinter steckt eine ganz andere Geschichte, nämlich dahinter steckt die Geschichte eines Chiefs, der quasi eine Petitionsbewegung angeführt hat und der Vertreter der afrikanischen Elite vor Ort war und versuchte für diese afrikanische Elite bessere Wirtschaftsbedingungen auszuhandeln. Und alles das wird in Deutschland nicht thematisiert. Hätte man es thematisiert, hätte man sagen müssen, unsere Kolonialbeamten leben strukturell in Polygamie. A. Und B. hätte man sagen müssen, wir haben eine afrikanische Elite vor Ort, die in der Lage ist, sich für ihre wirtschaftlichen Interessen einzusetzen. Das hätte die Vorstellung sozusagen von der kolonialen Bevölkerung vollkommen in Frage gestellt. Stattdessen gibt es diesen Skandal und in der Skandalisierung wertet sich ja das Publikum moralisch auf, weil es ja sich moralisch erhebt, also sanktioniert den Kolonialbeamten. Und im Akte der Moralisierung entsteht ja die Vorstellung, dass es eine moralisch höherwertige deutsche Öffentlichkeit gibt, die sich hier eben kritisch positioniert. Dabei positioniert sie sich sozusagen im Grunde genommen hätte sie sich positionieren müssen gegen die Strukturen des Kolonialismus. Aber das sozusagen, die sind in dieser Empörung zum Verschwinden gebracht worden. Also das ist eigentlich das Argument. Weil Geo Schmidt ist keine Ausnahme. Geo Schmidt ist der Regelfall. Und das ist das Entscheidende. Geo Schmidt ist kein besonders Ausnahmefigur, sondern er ist der Regelfall des Kolonialismus. Und einen Regelfall kann man natürlich nicht skandalisieren. Und indem man ihn skandalisiert, verschleiert man, dass das Angesicht eigentlich des Kolonialismus ist. Also das ist das, was ich versuche herauszuarbeiten.
Ja, also das betont sie auch immer wieder, dass der Geo Schmidt kein Einzelfall ist, dass es alltäglich ist. Und gleichzeitig betonen sie auch, dass das Bild von Afrika als ein Kontinent jenseits der Moderne nochmal damit bestärkt wird. Wie kann man das nochmal greifen? Also als den naiven, leidenschaftsbezogenen Afrikaner oder wie?
Hätte man die Geschichte richtig erzählt, hätte man erzählt, es geht um eine afrikanische Elite, die versucht, ihre wirtschaftlichen Bedingungen zu verbessern. Und darum ging es bei diesem Chief, der gewalttätig zu Tode gekommen wäre, dann wäre klar gewesen, wir haben es irgendwie nicht mit einer Bevölkerung zu tun, die erzogen werden muss sozusagen, sondern wir haben es auch nicht mit einem menschenleeren Raum zu tun, wir haben es auch nicht mit einem Raum, der ökonomisch unterentwickelt ist, zu tun, wir haben es auch nicht mit einem Raum zu tun, wo es nur Tiere gibt, auch ein beliebtes Bild, sondern wir haben es mit einem Raum zu tun, wo Personen leben, die ihre eigenen wirtschaftlichen und anderen Interessen haben und die versuchen, sie zu artikulieren, und da stoßen sie auf Widerstand und der endet in Gewalt. Also
können Sie in dem Zusammenhang nochmal beschreiben, inwiefern diese Petition so wichtig war? Also dem widmen Sie ja nochmal ein ganzes Kapitel. Warum ist es gerade so wichtig, von dem einen Afrikaner, also dem Chief, einem Chief, der hat ja zusammengearbeitet mit anderen auch noch, eine Petition zu verfassen und nicht wie andere vorher sich einfach der Arbeit zu entziehen, abzuwandern. Es gab ja mehrere Verweigerungsstrategien halt. Also die werden auch ganz gut beschrieben. Die kann man auch für heutige Systeme übernehmen, also wie man sich sozusagen bestimmten Zwangsarbeiten entsagen kann.
Genau. Also dieser Geo Schmidt hat mit mehreren Chiefs zu tun, unter anderem mit einem Chief eben Kokovima, und Kokovima wendet sich an den Gouverneur, also an den Vorgesetzten von Geo Schmidt im Grunde genommen, und verfasst schriftlich einen Katalog von Dingen, die Geo Schmidt bitte verändern sollte. Und im Zentrum dieser Petition steht die Bitte, dass die Zwangsarbeit, die alle Afrikaner zu leisten haben in deutschen Kolonien, anders geregelt werden soll. Der Akt, eine Petition zu schreiben, Petitionen sind ja frühneuzeitliche Mittel sozusagen, sich für seine Rechte einzusetzen, bedeutet schon, dass dieser Chief sich in den politischen Raum begibt und bedeutet sozusagen, dass er sich als eine Person begreift, die in eine Verhandlung tritt mit der Kolonialregierung. Und das an sich widerspricht ja schon vollkommen der Vorstellung, die man in Deutschland über die Kolonien hat, nämlich dass dort sozusagen Personen leben, die gar nicht so viel Agency haben, dass sie als Verhandlungspartner eventuell zur Verfügung stehen würden.
Ja, vielen Dank. Ich habe hunderte Fragen, ich kürze auf zwei. Frage Nummer eins schließt an den Anfang an. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie 360 Kolonialbeamte 1 Million Togol, also Afrikaner, wie Sie das nennen, organisieren können. Hat es mit Waffengewalt zu tun? Also, unterwerfen sich oder haben sich diese Volksstämme, Afrikaner etc. einfach unterworfen, weil die Leute weiß waren? Und wie organisiert man das überhaupt? Also faktisch, gibt es da eine Stadt und da sitzen die und dann alle anderen sind eingezäunt oder so? Ich finde, das würde mir das Verständnis jetzt ein bisschen erhellen. Die zweite Frage ist eine fiese Frage. Tun wir uns damit einen Gefallen, weiterhin von Afrikanern zu reden, oder transportieren wir nicht den Rassismus weiter in der dort ausgeübt ist, wenn Sie jetzt so davon reden? Ich will Ihnen nichts unterstellen, ich frage einfach nur.
Koloniale Herrschaft hat dadurch funktioniert, da gibt es, da zitiere ich jetzt einen Kollegen Pesek, dass es ein Theater der Herrschaft war. Es hat dadurch funktioniert, koloniale Herrschaft hat auf diesen, also wir haben in Togo 6 Stationen, also im ganzen Schlauch dieses Land, 6 Stationen, und Herrschaft konnte nur über einen sehr geringen Teil des Landes, über einen sehr geringen, also sozusagen Quadratmeterzahl ausgeübt werden, um diese Stationen herum. Und um diese Stationen herum konnte eben, und wie wir sehen, Baumwolle hat nicht funktioniert, wie wir sehen, der Chief hat irgendwie auch nicht das gemacht, was er tun sollte, konnte teilweise den ökonomischen Imperativen Berlins Folge geleistet werden. Das ist das eine. Es geht sozusagen, der Witz ist die Vorstellung von kolonialer Herrschaft, die nach Berlin transportiert wurde und die, glaube ich, bis heute in weiten Teilen besteht, ist ja die, als hätte Europa den gesamten Raum durchdringen können, und das ist absoluter Blödsinn, ja. Also in Kolonien gibt es Inseln von Herrschaft. Und das Interessante ist sozusagen die Aufrechterhaltung der Fiktion, und das ist Herrschaft ausüben. Ja, also dass sozusagen nach Europa die Fiktion vermittelt wird, hier wird Herrschaft über einen ganzen Raum ausgeübt. Ja, das ist sozusagen schon ein Teil dessen, ein Teil der Antwort auf Ihre Frage. Mit den Afrikanern, Afrikanerinnen, ich habe mich in dem Buch enorm schwer getan mit Bezeichnungen und habe changiert zwischen sehr vielen Bezeichnungen. Wenn ich konnte, habe ich die Namen sozusagen der Personen genannt. Wenn es um Herrschaft geht in diesem Zusammenhang, dann geht es in dem Zusammenhang um die Herrschaft zwischen der dort ansässigen afrikanischen Bevölkerung und den deutschen Kolonialbeamten. Also aber nicht im Sinne eines DDR-Afrikaner. Also es ist, Togolesen zu sagen, ist ehrlich gesagt auch idiotisch, weil Togo ist ein Konstrukt sozusagen deutscher Kolonialherrschaft. Da müsste ich von den Ewe sprechen. Das ist sozusagen die Sprache, die sie gesprochen haben. Die Definition aber von Ethnien über Sprache ist eine Erfindung der europäischen Ethnologie. Also wir kommen, es wird sehr schwierig. Also ich habe mich in dem Buch bemüht, ich spreche sehr häufig von lokaler Bevölkerung, weil ich das unverfänglich finde, aber ja.
Meine Frage hat sich gerade zumindest teilweise so ein Stück weit erübrigt. Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es sehr interessant, oder beziehungsweise für das Gespräch auch, was ich ein interessantes Format finde. Ich wollte zuerst einmal wissen, in welchem Teil von Togo sich das Ganze denn, oder von der togoischen Kolonie sich das Ganze denn abgespielt hat. Damals und jetzt mit dem Verweis auf Ewe haben Sie da jetzt schon einen Hinweis gegeben, weil soweit ich weiß, gab es natürlich diese kolonialen Stationen und Metropolen sozusagen auch in Togo, aber war ja schon auch deutsche Kolonialherrschaft in Togo relativ unterschiedlich verteilt. Also zum Beispiel sehr viel mehr wurde in den Süden investiert und was auch einer der Gründe war, weil es eben auch sehr viel mehr lokalen Widerstand im Norden gegen die Kolonialherrschaft am Anfang gab. Und im Zuge dieser Frage, wo sich das Ganze dann abgespielt hat, würde mich auch nochmal interessieren, was denn eigentlich die protestantische Mission dafür eine Rolle gespielt hat. Also im Speziellen auch die Norddeutsche Missionsgesellschaft, glaube ich, aus Bremen, die ja auch in der Region relativ aktiv war, und ob die sich auch zu diesem Fall positioniert haben.
Das Ganze hat stattgefunden in Atakpame, also ungefähr 70, 80 Kilometer ins Landesinnere von der Küste aus gesehen. Und die norddeutsche Mission, die ja die erste deutsche Mission ist, die in Togo sich niederlässt und auch eine Zeit lang die dominierende, hat von dem Fall gewusst, innerhalb der norddeutschen Mission, also im Bremer Archiv, wo ich auch war, gibt es Äußerungen von Missionaren zu diesem Fall. Es gibt einen Vorstoß des Missionsinspektors Schreiber der norddeutschen Mission im Reichstag über das Sexualleben der Kolonialbeamten in Togo. Startet er eine Anfrage. Nichtsdestotrotz sind die Norddeutsche und die Steyler Mission konkurrierende Unternehmungen und versuchen sozusagen, es gibt keine Form der Zusammenarbeit, sondern es ist klar, es sind Konkurrenzunternehmungen. Aber in dem Fall hat eben der norddeutsche Missionsinspektor auch eine Anfrage im Reichstag, was das Sexualverhalten anbelangt, gestartet.
Ja, auch vielen Dank für Ihren Vortrag. Nur ein paar kleine Anmerkungen. In Togo wurden während der Kolonialzeit mehr Gefängnisse als Schulen gebaut. Also zur Bestätigung Ihrer ihrer Worte. Aber Togo gilt eigentlich auch als die einzige Kolonie Deutschlands, die wirtschaftlich selbstständig geworden ist. Die Togolesen sind selbst mächtig stolz auf diesen Umstand. Zu den Resten der deutschen Kolonialzeit, also es gibt wirklich viel an Häusern, an Brücken, an sonst was alles, mitunter sogar beeindruckend, wie gut das heute noch in Schuss ist. Habe ich was anderes gesehen? Okay.
Ich weiß nicht mehr, was das in Schuss anbelangt, war meine, selbstverständlich, es gibt diese, also es gibt eine Reihe von Kolonialbauten, die erhalten sind, aber was mich am meisten irritiert hat, war die Eisenbahnlinie. Die Eisenbahnlinie in Togo ist ja das große Projekt. Und es wird ungeheuer viel Geld reingesteckt und es ist im Reichstag immer wieder davon die Rede und alle rühmen sich dieser wahnsinnigen, tollen Eisenbahnlinie, die ist ja in allen Kolonien sehr, sehr wichtig für die Ökonomie. Und von dieser Eisenbahnlinie gibt es in weiten Teilen die Schienen nicht mehr. Also das war das, was diese Kolonial, also ist, natürlich gibt es, bitte? Ja, es gibt die Brücken noch und ich weiß auch, dass die sehr viele Kollegen auch an der Universität in Lomé, mit denen ich selbstverständlich länger gesprochen habe, kommen mir gegenüber und sagen, das mit der deutschen Kolonialherrschaft, da gibt es ja auch sehr gute Seiten. Und viel schlimmer waren die Franzosen. Ich kenne das. Ja, die Erinnerung an die Deutschen ist nicht zuletzt über Franz Josef Strauß, der spezifische Beziehungen zu Togo aufgebaut und entwickelt hat, teilweise sehr positiv. Ja, das stimmt. Naja, es kann aber auch daran liegen, dass sie länger vorbei ist, die Kolonialherrschaft, als die französische.
Ja, ich danke sehr für das Gespräch. Ich bin begeistert von dem analytischen Potenzial, was dieser eines Skandals, was man mit Skandalen so alles machen kann. Und mir leuchtet es auch sehr ein, dass das Spannende unter anderem das ist, was verschwiegen wird im Prozess einer Skandalisierung. Aber ich habe mich schon gefragt, was eigentlich stabilisiert wird über diesen Skandal. Also weil man könnte ja jetzt auch sagen, keine Ahnung, ein bestimmtes Verständnis von Männlichkeit wird da stabilisiert im Kern oder also ein bestimmtes Verständnis von der deutschen Nation und was sie so ausmacht. Können Sie dazu noch was zu sagen, zu diesen auch unterschiedlichen Aspekten dessen, was im Kern dieses Skandals, was dann wiederum stabilisiert wird und nicht verschwiegen?
Stabilisiert und nicht verschwiegen, das weiß ich nicht. Also ich kann sagen, was stabilisiert wird. Also was stabilisiert wird, also das Gegenargument ist ja, dass man sagt, Skandale dienen dazu, um wirkliche ja Ungerechtigkeiten aufzudecken und zu verbessern. Das ist ja das Gegenargument ja in der Skandalforschung. Und man hat über diesen Skandal gesagt, dass im Gefolge dieses Skandals dann die sehr, sehr ungleichen Rechtsbedingungen in den Kolonien sich zum Beispiel verbessert hätten. Ja, das ist ein Argument, was man gebracht hat. Und was man, glaube ich, sagen kann, was sie stabilisiert hat, ist eben zum Beispiel ein koloniales Rechtssystem, weil ja in dem Skandal die Illusion geweckt wird, als Geo Schmidt wird ja in der Tat vor Gericht gestellt, es gibt eine ganze Reihe, bis 1914 gibt es auch in Deutschland ganz viele Prozesse, wo Geo Schmidt irgendwie involviert ist und die dann ab und zu immer wieder in der Presse hochkommen und das erweckt den Eindruck, als gäbe es sozusagen ein nach modernen rechtsstaatlichen Prinzipien funktionierendes Rechtssystem in den Kolonien. Und das ist zum Beispiel, also jeder, der koloniales Rechtssystem kennt, weiß, dass das, um es milde auszudrücken, vollkommen absurd ist. Und die Vorstellung zum Beispiel wird stabilisiert, dass es ein funktionierendes Rechtssystem gibt. Und selbstverständlich kann man sich fragen, was diese exzessive Thematisierung von männlicher Gewalt, und man kann sagen, wenn man diese Skandalisierungen im Reichstag sich anguckt, es gibt eine gewisse Lust, über diese Gewalt zu sprechen und die Peitschen, die Bebel und andere mit in den Reichstag gebracht haben, um zu zeigen, wie brutal das da vorgegangen sind, was alles Erfindungen waren, diese Peitschen, weil es gab überhaupt nicht diese Kautschukpeitschen, die da immer in den Reichstag mitgebracht wurden. Das war so ein Accessoire, was man gerne mitbrachte zu diesen Kolonialskandal-Debatten, um zu zeigen, so sind sie, unsere Kolonialbeamten, so brutal, um eben diese Einzelfälle zu skandalisieren. Ja? Da kann man natürlich sagen, welche Lust subkutan in dieser Gewalttätigkeit, ja, in der Artikulation mitgespielt hat und welche Form von Männlichkeiten und gewalttätiger Männlichkeiten damit stabilisiert werden, ist eine offene Frage, aber läge nahe, sich das also auch in die Richtung auch weiterzudenken.
Sie haben ja von afrikanischen Journalisten erzählt und haben gesagt, dass Sie nicht genau herausbekommen haben, wer das eigentlich war. Und meine Frage ist, als Historikerin, wann wissen Sie eigentlich, wer jemand war? Also das ist ja sicher graduell, aber
ja. Ja. Zum Beispiel bei Geo Schmidt ist es so, dass ich ein Foto von Geo Schmidt vor 2 Jahren, also ich arbeite da in dem Buch 7 Jahre gearbeitet und vor 2 Jahren habe ich das erste Mal ein Foto von Geo Schmidt gesehen. Und ich muss sagen, da dachte ich, oh ja, das ist er. Und das ist natürlich hochgradig naiv und blödsinnig, ja. Aber was diese Journalisten anbelangt, habe ich versucht, weil es ist vollkommen klar, die haben, das kann man an den Artikeln sehen, die haben Verbindungen nach Nigeria, die haben Verbindungen zu einer ganzen Reihe von sehr bekannten afrikanischen Intellektuellen, die wie gesagt über Amerika gespielt haben, ja, und Bücher publiziert haben in den USA. Die Verbindungen gibt es, die zitieren diese Leute, ja. Wahrscheinlich, wenn man jetzt ein paar Jahre investieren würde, wäre es durchaus möglich, dieser Person habhaft zu werden. Ansonsten werde ich Personen habhaft, wenn ich sie in einem, und jetzt entlarve ich mich selber, in einem regierungsamtlichen Archiv ihre Personalakte finde. Dann existieren sie. Ja, dass das eine fragwürdig ist, das ja nicht auch auf der Hand.
Ich hätte eine Frage, die bezieht sich so auf das größere Themenfeld Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus. Das ist jetzt natürlich nicht der Schwerpunkt Ihrer Forschung, wenngleich vermutlich Ihr Buch auch einen Beitrag dazu leistet. Aber in Bezug auf die Kolonialherrschaft in Togo hört man ja doch relativ wenig. Also im Vergleich zu so ehemaliges Deutsch-Südwestafrika, was jetzt doch prominenter aus aktuellem Anlass auch vertreten ist. Aber können Sie vielleicht einige Beispiele so aus dem erinnerungspolitischen Spektrum von Aufarbeitung der deutschen Kolonialherrschaft im Togo speziell benennen? Oder was beobachten Sie da auf Ebene gesellschaftlicher Debatten, auf Ebene von ja, Museumspraktiken, Erinnerungspraktiken?
In Togo oder in Deutschland?
In Deutschland, meine ich.
Ja, in Deutschland.
Also natürlich in Togo auch, das würde mich auch interessieren.
Also in Deutschland kann ich nur sagen, bin ich ins Grassi-Museum gegangen und ich bin begeistert. Da wird eine Form von kolonialer Aufarbeitung betrieben, wie ich sie bisher in kaum einem deutschen Museum gesehen habe. Das heißt, die Objekte werden in den Zusammenhang gestellt. Es wird thematisiert, dass die Erwerbungsgeschichte einen kolonialen Hintergrund hat. Also Museum ist nun der Standardort, wo diese Form von Aufarbeitung passieren müsste und wo sie teilweise passiert. Im Berliner Neuen Humboldt-Forum ist es ein absoluter Skandal, dass das dort meiner Meinung nach nicht passiert und dass da eine Form sozusagen praktiziert wird, die die kolonialen Erwerbungsgeschichten von diesen Objekten zu verschwinden bringt erneut. Aber Museen sind ein klassischer Ort. Ich war gerade vor 2 Wochen in Bremen. In Bremen gibt es eine ganz große Aktion, Decolonize Bremen, wo alle Museen zusammenarbeiten und ihre Bestände sozusagen offen thematisieren, wo die herkommen. Wo alle Straßen in Bremen gibt es eine Togo-Straße. Bremen ist besonders wichtig wegen der Norddeutschen Mission, eine offene Diskussion darüber geführt wird und die Stadt eine Kommission eingerichtet hat, um diesen ganzen Prozess zu fördern. Also mein Gefühl ist, dass, ich bin ganz schlecht im Rechnen, aber 100 Jahre nach Verlust der Kolonien sozusagen, da im Moment habe ich das Gefühl, verhältnismäßig viel an städtischen Initiativen an sehr verschiedenen Orten im Gange ist und die kommen von unten, ist mein Eindruck. Und Museum ist ein privilegierter Ort, ohne jeden Zweifel und ein ganz, ganz wichtiger. In Togo, es gibt natürlich Kollegen und Kolleginnen, die darüber arbeiten. Also es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen. Es gibt in Togo ein Goethe-Institut und die Deutsche Botschaft, die sozusagen an einer Aufarbeitung arbeitet. Aber Ich finde das, ich habe das, also der, ich bin in Togo über die kolonialen Friedhöfe gefahren und habe mir die kolonialen Friedhöfe angeguckt und ich habe mir verlassene Missionsstationen und verlassene Gouvernementsgebäude angeguckt. Mein Eindruck ist, in Togo gibt es andere Themen, die mehr brennen.
Entschuldigung, nochmal kurz, warum vermuten Sie, sind die anonym geblieben, diese educated Negroes? Die
weil sie auch an der Gold Coast Colony, also der Punkt ist, sie sind anonym geblieben. Sie hatten, das geht aus den Artikeln sehr deutlich hervor, Kontakte nach Togo. Das sind ja alles vernetzte Handelseliten gewesen und Togo und Gold Coast Colony ist ja eine künstliche Trennung. Die sind vernetzt mit den togolesischen Handelseliten. Und die deutsche Kolonialherrschaft unternimmt Hausdurchsuchungen in Togo, um die Mittelsmänner dieser schon selber nicht mehr, wie er heißt, herauszufinden. Und deswegen haben die sich anonymisiert. Also weil die deutsche Kolonialherrschaft war dahinterher, dass, und es war klar, dass die waren alle vernetzt.
Ja, mich würde noch interessieren, also wie homogen jetzt eigentlich diese Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit waren. Also weil das klang jetzt für mich so, als gäbe es da so eine recht schlüssige Logik der Skandalisierung, in der dann eben bestimmte Dinge zur Sprache kommen können, andere ja stabilisiert oder verschwiegen werden. Und aber gibt es da auch sowas wie ein Spektrum und auch Positionen, die dann eben ausscheren? Und Sie hatten jetzt schon kurz angedeutet, dass es diesen Protest der Sozialdemokraten gab, aber das jetzt auch eher so ja nochmal ein bisschen hinterfragt, was da für Dynamiken vielleicht noch im Spiel waren. Das würde mich interessieren, also gerade die sozialdemokratische Rolle in der ganzen Sache.
Die Sozialdemokraten und das Zentrum, also die Katholiken und die Sozialdemokraten, also die beiden Outsider des Kaiserreichs, wenn man so möchte, sind diejenigen, die Skandale die sie öffentlich machen. Und zwar nicht nur den Togo, sondern auch, also Togo ist nicht die Sozialdemokratie, aber Hengepeters. Also die Sozialdemokratie, die Katholiken sind die Moral Crusaders, also die sozusagen die moralische Empörung, die Skandalisierung betreiben. Aber die Sozialdemokraten in ihren Äußerungen im Reichstag, wie aber auch in ihren theoretischen Schriften, die natürlich ein weites Spektrum haben, das brauche ich ja nicht zu erläutern, skandalisieren das außergewöhnlich gewalttätige Verhalten genauso wie die deutsche Öffentlichkeit. Und die Sozialdemokraten hätten, und das ist wirklich interessant, diesen Chief Kukuwima im Grunde genommen, der nämlich ökonomisch argumentiert, den hätten sie, und das ist die sozialdemokratische Argumentation ja gewesen, im Reichstag zumindest, die populäre Argumentation ist gewesen, der Afrikaner ist wie unser Proletarier, er ist unterdrückt. Das ist die Analogie, die im Reichstag gemacht wurde. Ja, unser Proletarier hier ist der Afrikaner dort, deswegen kämpfen wir für den Afrikaner. Ja, also das ist jetzt O-Ton. Und darin liegt ein Gleichwohl, und jetzt kommt das Komma in der Sozialdemokratie, wir den Afrikaner natürlich auch noch erziehen müssen. Aber selbstverständlich, ich meine, die ganze Arbeiterbildungsidee steckt in der Sozialdemokratie auch in Bezug auf die eigene, also die deutschen Unterschichten drin. Was ich sagen möchte, ist, es gibt selbstverständlich ein breites Spektrum in der Reaktion, aber einen kolonialen Grundkonsens haben die Sozialdemokraten auch geteilt und der basiert darauf zu sagen, es gibt eine Differenz qua Rasse und die macht sich dann immer fest, wenn es darum geht, wer erzogen werden muss. Also es gibt ein großes Spektrum, aber es ist, also ich halte es für einen Mythos, die Sozialdemokratie jetzt in der Zeit auf die antikoloniale Seite zu ziehen.
Ich würde gerne den offiziellen Teil des Thomasus-Clubs an dieser Stelle beenden und gleich noch sagen, dass die Bar noch für ein Getränk geöffnet ist. Und bevor wir aber wir danken jetzt schon mal sehr herzlich Rebecca Habermas, dass sie hier gekommen ist und zum Gespräch zur Verfügung stand.